Hallo und willkommen im Bobcast. Hallo lieber Andreas, schön dich
zu
sehen.
Hi Kai, schön dich zu sehen. Ja, wie ihr merkt, kommen wir heute ein bisschen außerplanmäßig zu euch mit einer Sonderfolge. Und zwar aus einem sehr traurigen Anlass. Jürgen Thormann ist verstorben.
Genau.
Und das haben ja schon einige mit Sicherheit mitbekommen, am 21. November.
Ja. Der große,
wunderbare Jürgen Thormann, ja.
Genau, und man muss immer diese Adjektive dazu sagen bei seinem Namen. Ne? Das ist, hat uns schwer getroffen. Andreas, wir haben uns ja gleich am Abend, als es bekannt wurde, Nachrichten hin und her geschickt. Was hast du gedacht, als du das erfahren hast?
Ja, das war natürlich wirklich sehr traurig, muss man sagen. Ich wusste auch schon, dass er längere Zeit in einem Pflegeheim lebt. Und er hatte ja auch offiziell schon vorher verkündet, dass er nicht mehr synchronisieren wird.
Ja.
Also Michael Caine, glaube ich, hat er dann noch einmal gesprochen, den allerletzten Film von Michael Caine dann aber nicht mehr. Er hat sich dann entschieden, eigentlich nicht mehr zu synchronisieren. Und ich fand es natürlich wirklich großartig, dass er noch bei uns im Bobcast war und wie er uns dann angesprochen hat, hallo Kai, hallo Andreas,
ja,
das war schon irgendwie toll. Ich hatte,
das war echt
hatte wirklich Gänsehaut damals.
Also, ich auch. Hast du dir am Abend dann von ihm noch was angehört? Habe ich nämlich gemacht.
Hast du gemacht? Ja, du hast mich ja gefragt und ich habe gedacht, ja gut, anhören. Ich wollte mir dann was ansehen.
Ja,
und zwar, das hatte ich dir ja gesagt, Pelle der Eroberer mit Max von Sydow. Das
war
ja auch neben Michael Caine ein Schauspieler, den er oft gesprochen hat. Dann habe ich aber den Film akustisch durch meinen Kopf laufen lassen. Das geht bei mir. Also ich denke dann an den Film und dann höre ich die Stimmen, die da sprechen. Und dann habe ich festgestellt, Moment mal, bei Pelle der Eroberer spricht ja gar nicht Thormann, Max von Sydow, sondern Friedel Bauschulte.
Ach ja, okay.
Und dann habe ich gedacht, nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Und dann habe ich mich erinnert an einen Film, den ich mit Thormann zusammen aufgenommen hatte, und zwar Freshman.
Ah, ja.
Diesen Film mit Marlon
Brando.
Ja, genau. Da hat er nur eine ganz kleine Rolle. Da ist ja dieser Professor auf dieser Filmuni. Dieser große Fan von Coppolas Der Pate.
Ja.
Und der kann es dann irgendwie überhaupt nicht begreifen, dass plötzlich Marlon Brando vor ihm steht. Und den Film, den haben wir damals, ich weiß gar nicht wann, das war 90 oder so, aufgenommen. Da war ich Matthew Broderick. Und
richtig,
ich weiß noch, dass wir uns bei dieser Szene im Studio wirklich kaputt gelacht haben, als dieser Professor permanent Werbung für sein Buch macht, von Flieber. Und da haben wir uns kaputt gelacht. Das war wirklich toll. Und
ja,
den ganzen Film hatte ich schon ewig nicht mehr gesehen. Und ich war ganz gerührt, ihn dann nochmal zu hören.
Ja.
Und was hast du dir angehört oder hast du dir was angeguckt?
Ja, ich musste natürlich abends im Bett, wie früher, den Zauberspiegel nochmal hören. Ne? Senor Santora. Aber ein Mann, ein kleiner Mann, kann den Spiegel nicht wegtragen.
Das ist so toll gesprochen.
Das ist einfach wirklich mit Gisela Trove. Wir haben es ja ausführlich besprochen. Ich werde auch jetzt übrigens, ich habe ja so ein Ritual, habe ich glaube ich schon mal erzählt, an Weihnachten mit meiner Schwester, wenn ich in Deutschland bin, gucken wir immer die Muppets Weihnachtsgeschichte.
Ja.
Und wir gucken die immer eigentlich im Original mit Michael Caine. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dieses Jahr gucken wir die deutsche Fassung mit Jürgen Thormann. Als Scrooge.
Macht er das? Synchronisiert er da?
Der synchronisiert ihn, ja, genau.
In der Muppet Show. Ach toll.
In der Muppet Show. Ja. Also in dieser Sonderfolge. Ist ja eine Charles Dickens Rework sozusagen. Das ist toll. Also, ja, es hat uns sehr bewegt. Thormann ist neben wenigen anderen wirklich eine der ultimativen Stimmen meiner Kindheit. Und wenn solche Menschen abtreten, dann ist das irgendwie immer schwer in Wort zu fassen. Du hast es schon gesagt, Jürgen Thormann war zweimal bei uns im Bobcast zu Gast. Einmal in unserer Besprechung zum Zauberspiegel und einmal in der Folge zum Teufelsberg.
Genau.
Und die Folgen wollen wir euch natürlich nochmal ganz besonders ans Herz legen. Wir haben aber noch etwas Schönes entdeckt. Oder, Andreas?
Genau, das Gespräch zu unseren Folgen damals, das hat unser Regisseur Ralf Potzus mit Thormann geführt, in seiner Wohnung in Berlin. Der war da ziemlich lange, ich glaube mehrere Stunden. Und von diesem Gespräch gibt es noch einen Teil, wir bis jetzt gar nicht veröffentlicht haben. Und das ist das Tolle, den wollen wir euch heute exklusiv hier im Bobcast präsentieren.
Genau. Ihr hört jetzt also unseren Regisseur Ralf Potzus im Gespräch mit Jürgen Thormann sehr persönlich, ja, als Nachruf auf diesen großartigen Schauspieler und feinen Menschen.
Ja, Herr Thormann, ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Danke vielmals, ich freue mich auch.
Das ist nun eine wirklich sehr lange Karriere und vor Ihrem biblisch hohen Alter verbeuge ich mich natürlich auf jeden Fall auch. Sie sprechen ja auch noch bis jetzt ausgewählte Rollen und waren vor allem sehr lange die Synchronstimme von Michael Caine. Also Sie haben ihn von Anfang an quasi begleitet. 1, 2, 3 Ausnahmen gab es mal irgendwie, aber über so lange Zeit haben Sie jetzt diesem Schauspieler die deutsche Stimme geliehen. Verwechselt man da nicht irgendwie dann auch miteinander? Wie ist das?
Es ist insofern eigenartig, weil ich einem Kollegen beim Älterwerden zusehen kann. Mir ist dann gar nicht so bewusst, dass ich natürlich mit ihm gealtert bin, in derselben Schnelligkeit. Aber eben mir selber kann ich nicht so gut zugucken. Aber bei ihm konnte ich sehen, wie ein junger Schauspieler im Verhältnis zu einem so erfahrenen Älteren, wie er mittlerweile ja nun ist, sich verändert hat. Wie viel einfacher er spielt. Wie viel weniger Aufwand er nötig hat. Das ist nichts Ungewöhnliches, das geht jedem so. Aber bei ihm, finde ich, hat es eine Deutlichkeit, die mir sehr, sehr gefällt.
Und Sie haben dann ja auch seinen Lebensweg begleitet die ganze Zeit, haben auch mitbekommen, dass er die ganze Zeit am Start ist in diesem Business, auch im hohen Alter. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Und Sie haben auch mitbekommen, dass er natürlich die ein oder andere Ramschrolle gespielt hat. Michael Caine hat selbst mal über sich gesagt, angesprochen auf einige sehr, sehr schlechte Filme, warum er das dann gemacht hat. Weil er einfach Geld verdienen musste und stand da auch dann ganz normal dazu. Wie war es für Sie, als Sie Der Weiße Hai 4 synchronisiert haben als Michael Caine?
Der Weiße Hai 4 ist für mich ein besonderer Film, weil ich ihn vollständig vergessen habe.
Das ist auch nicht so schlecht eigentlich. Das ist das Beste, was Sie machen konnten. Aber gibt es so Momente, wo Sie dann auch als Synchronsprecher dann feststellen, oh mein Gott, was spreche ich eigentlich hier? Meine Güte, da tut mir der Schauspieler aber echt leid. Wieso macht er denn damit? Warum tut er sich das an?
Daran kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Nun nehme ich an, dass früher seine Filme nicht alle ins Deutsche übertragen wurden. Er hat ja eine ganze Reihe von Kriegsfilmen auch gedreht. Und ich glaube, die sind gar nicht im Deutschen erschienen und wir sind verschont geblieben.
Sie haben den Krieg eben angesprochen, die Kriegsfilme von Michael Caine. Sie selbst sind Flakhelfer im Zweiten Weltkrieg gewesen. Was berührt Sie aus dieser Zeit noch? Was haben Sie dort erlebt?
Es ist eine natürlich absolut prägende Zeit gewesen. Als ich Flakhelfer wurde, war ich, nicht nur ich, sondern meine Schulkameraden, wir sind ja mit der ganzen Klasse, sind wir ja in den Krieg geschickt worden. Wir waren 15 oder 16 Jahre alt. Und ich kann mich erinnern, dass die eigene Wichtigkeit, die da zum Ausdruck kam, dass man uns einsetzen musste, um Deutschland den Krieg gewinnen zu lassen, war eigentlich ganz unwichtig, sondern wir waren dumme Jungs und fanden uns plötzlich in einer Flakbatterie wieder, in der es so gut wie keine Erwachsenen gab. Es gab 4 Geschütze und in der Mitte gab es also eingelassen in Beton, und in der Mitte gab es eine elektrische Zielaufnahmeapparatur. Also da konnte festgestellt werden, die Flugzeuge fliegen so und so hoch und sie fliegen in die Richtung mit der und der Geschwindigkeit. Und das musste in die eingegeben werden, in die 4 Kanonen, die um diese Leitstelle herum gebaut waren. Und ich hatte die große Aufgabe, die Seitenrichtmaschine zu bedienen, nach links und rechts zu schwenken. Und ich kann mich erinnern, es waren im äußeren Rand dieser verkuppelten Beton abgedichteten Flakanlage waren die Munition abgelegt und die wurde zugereicht von lächelnden Menschen. Das waren russische Kriegsgefangene, die sich bereit erklärt hatten, gegen ihr eigenes Land, gegen die Interessen ihres Landes mitzuarbeiten. So eine ganze Gruppe, angeführt von einem russischen General, die nach dem Krieg, als sie zurückkamen, zum großen Teil erschossen worden sind. Und diese bedauernswerten Menschen reichten die Munition, das sind ja schwere Granaten, das ist ja richtige Arbeit, reichten die dem Ladekanonier zu und sie lächelten dabei. Sie wollten nicht irgendwie unangenehm auffallen. Und wir brachten denen, wenn Alarm war, sonst kamen wir ja nicht miteinander in Kontakt, wir brachten denen dann Butterbrote vom Abendessen mit und waren also, waren die Wohltäter. Und der ganze Kriegsvorgang hatte etwas so, Unzutreffendes. Es gehörte so gar nicht zu uns. Es war ein großes Abenteuer. Und wir haben es bestanden mit der absoluten, dem Willen, ganz hervorragend zu sein. Wir haben 2 oder 3 Flugzeuge abgeschossen. Das heißt, es war nie genau feststellbar, wer wen abgeschossen hatte. Wenn ein Flugzeug vom Himmel fiel, waren ja etliche Leute daran beteiligt. Aber wir rechneten natürlich, wir waren ja dumme Jungs, wir rechneten uns den Erfolg zu. Und als wir 3 Flugzeuge abgeschossen hatten, bekamen wir das sogenannte Flak-Abzeichen verliehen, meine Güte. Also das war so wie das Eiserne Kreuz, aber es war natürlich nur eine Anerkennung für die Kinder. Diese Zeit ist mir unvergesslich deswegen auch, weil sie, obwohl es ja um Leben und Tod ging, weil sie nie wirklich von uns ernsthaft wahrgenommen wurde als das, was sie war, sondern es war ein verlängertes Abenteuer. Und mir ist erst viel später klar geworden, in welcher Gefahr wir waren, wie wir dahin geschleppt worden sind, gegen unsere Absichten, gegen unseren Willen. Wie wir stolz darauf waren, dass wir das so schnell beherrschen konnten, diese Schießerei. Und dass wir den Missbrauch, der mit uns getrieben wurde, gar nicht begriffen haben. Das kam erst viel später. Ich war ja noch in Kriegsgefangenschaft, dann also nicht nur ich, sondern meine Schulkameraden. Wir alle haben das Ende des Krieges, die Schäbigkeit, als Kriegsgefangener zu sein, noch miterlebt. Und erwachsen geworden bin ich durch den Krieg nicht. Das war dann doch einige Jahre später, als der Krieg aus war. Ja, war ich 17.
Wenn Sie so erzählen, 15, 16, es war ein Abenteuer. Das spielt das so wieder, wie es damals Bernhard Wicki mit Die Brücke eigentlich auch abgebildet hat. Und das ganze Entsetzen und Grauen kam dann auf einmal, weil einem das bewusst wurde.
Ja, genau so war es. Und der Missbrauch, der mit uns getrieben wurde, den wir aber verherrlicht haben, wir waren ja stolz, dass wir das machen durften, ist mir sehr viel später erst klar geworden.
Denken Sie dann auch an diejenigen, die Sie abgeschossen haben? Oder haben Sie da mal drüber nachgedacht auch?
Nein, nein. Und das ist, hängt mir nach als ein ganz, ganz eine böse Erinnerung. Nein, wir haben gejubelt. Wir haben einen bösen Feind erwischt, denn dazu waren wir ja da. Also ich spreche von Schleswig-Holstein und wir waren zur Absicherung von Eckernförde mit dieser Batterie. Und Eckernförde war und ist heute auch noch U-Boot-Standort. Da wurden U-Boote gebaut, da wurden U-Boote gepflegt und wieder hergerichtet. Also Eckernförde war ganz, ganz wichtig für den Krieg. Zumal wir dann noch aussehen durften, als wenn wir erwachsene Seeleute waren.
Also das hat alles geklappt damals mit dem Stolz für den Krieg, für das Vaterland auf jeden Fall.
Ja, fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Also ich muss mal gucken, jetzt habe ich mich hier eingesessen.
Ja.
Wenn ich hier wieder rauskomme, Frage.
Schieben Sie einfach den Stuhl zurück.
Nee, da bin ich ganz so. Warte mal, ich habe die Bilder kürzlich irgendwo hingelegt.
Ja.
Vielleicht ist es, ja, da könnte es dabei
sein. Ich liebe ein Kind.
Ah, ja.
Hier, tatsächlich, ja. Ich habe sie gefunden. Ja. Oh ja. Also jetzt habe ich dieses Foto, und das kenne ich tatsächlich auch noch von meinem Opa.
Ja.
Der ist schon ein paar Jahre verstorben, aber der hat mir das auch mal so alles gezeigt und erklärt. Ja, dieses typische Bild, was so, ja, wie sieht aus wie rausgerissen, so an der Seite, so, geriffelt. Und hier haben Sie eine ganz lange dunkle Schlaghose an und ja, so ein Overall. Ja, aber
Schlaghosen, die gab es gar nicht, sondern das waren ganz normale Hosen. Und der Schlag wurde produziert. Es gab so Platten aus Holz. Dann wurde die Hose in Wasser getaucht. Und dann wurde dieser Holzrahmen, der also die Form des Schlages hatte, wurde da reingepresst. Und so wurde die Hose Stück für Stück jeden Tag ein bisschen gleichmäßiger nach oben geweitet.
Mai 1944 steht auf der Rückseite von dem Foto, also tatsächlich schon sehr, sehr lange her, ja.
Tja.
Und Sie gehören noch zu einer Generation, die den Krieg noch erlebt haben, sogar noch in Kriegsgefangenschaft, haben Sie gesagt, ja.
Ja. Ja.
Also das.
Nein, die Schrecken des Krieges, die habe ich nicht erlebt. Also im Einsatz unter schwerem Geschützfeuer des Feindes und so, das habe ich nicht erlebt. Aber ich habe erlebt, also nicht nur ich, sondern meine Schulkameraden mit mir, dass wir Tieffliegerangriffe von englischen Jagdmaschinen, Spitfire, mussten wir überleben. Und ich weiß, wir wurden in einen Zug transportiert, dann hieß es Luftalarm. Und dann hielt der Zug an und wir alle mussten unter den Zug gehen, um nicht erschossen zu werden. Aber es hat manchmal nicht so ganz geklappt. Also wir haben dann Einbußen verzeichnet und da waren dann dieser oder jener von unseren Mitschülern war dann weg.
Und dann merkt man ja auch doch so langsam ein bisschen die Schrecken des Krieges.
Nicht wirklich. Also ich zumindest war viel zu dumm. Es war ein großes Abenteuer. Und nicht nur ich, wir alle waren ja überzeugt, der Führer macht das richtig. Und wenn es im Moment ein bisschen ungünstig aussieht, weil das Kriegsglück nicht ganz bei uns ist, das hat er so beabsichtigt, um so entschiedener dann zu reagieren und zuzuschlagen. Also wir waren einfach dämlich.
Vollkommen gebrainwashed.
Ja, und nicht, nein, das würde ich so nicht sagen, sondern wir waren gar nicht darauf vorbereitet, sondern wir haben nicht die Gelegenheit gehabt, in Ruhe erwachsen zu werden. Sondern wir wurden mit 15 Jahren, ja, das ist mal ein Schuljunge. Und es wurden von uns Einsichten verlangt, die wir gar nicht liefern konnten.
Jetzt hören wir die ganze Zeit schon Ihre Stimme, auch mit den interessanten Ausführungen aus Ihrer Zeit im Zweiten Weltkrieg. Wenn man jetzt Ihre Stimme so hört, und ich habe sie auch schon auf dem Anrufbeantworter gehört und auf der Mailbox, es ist jedes Mal wieder ein Genuss, Ihre Stimme zu hören, die man ja auch schon so lange kennt, durch Hörspiele, durch Fernsehen, Kino. Sie zelebrieren das halt auch, ne? Also auch eine Anrufbeantworter-Ansage wird richtig performt, ja. Ist Ihnen das auch schon passiert, wenn Sie an der Supermarktkasse stehen und da einfach bezahlen und dann auf einmal die Kassiererin sagt, irgendwoher kenne ich Sie oder diese Stimme, wer sind Sie noch gleich?
Oh ja, das ist schon öfter passiert, ja, ja.
In welchen Situationen so?
Unerwartet, auf der Straße, da wo man irgendwie mit jemandem gesprochen hat. Ach, in Alltagssituationen, in Geschäften zum Beispiel.
Und was sagen Sie dann? Müssen Sie auf einmal einen besonderen Satz sagen, weil die Leute sagen, ja.
Nein, dann sage ich, ach, das ist ja interessant, das freut mich ja, danke, ja, aus.
Nun haben Sie neben den ganzen Hörspielen und Synchronrollen ja auch ein bisschen Fernsehen gemacht. Sie sind ja halt auch Schauspieler. Da haben Sie in einigen Serien mitgewirkt. Was ist da so hängen geblieben bei Ihnen? Wie war diese Zeit?
Das ist für mich von einem ganz anderen Stellenwert. Ich war ja am Theater und habe viele Jahre am Schillertheater in Berlin. Das waren ja die Zeiten nach dem Krieg, als die Stadt geteilt wurde. Und das Schillertheater, das damalige, war die staatliche Schauspielbühne von Berlin, von West-Berlin. Und es war das allererste Theater in Deutschland. Also darüber kam nichts mehr. Auch das Burgtheater nicht. Das war so ein bisschen abseits. Also die Erlebnisse, was Stimme angeht und so, darüber kann ich gar nichts sagen. Ich war Theaterschauspieler und habe natürlich ganz, ganz viel Radio gemacht. Wirklich sehr, sehr viel. Nicht nur in Berlin, sondern überall. In vielen Sendern.
Also bei sämtlichen Hörspielen dort mitgesprochen.
Bei Hörspielen, ja. Oder bei Lesungen ganz viel. Und wie kommen wir darauf?
Zu den Fernsehrollen, ob es da noch was
ja,
gab.
Ich habe ja nicht viel Fernsehen gemacht, weil ich gar nicht die Gelegenheit hatte. Boleslav Barlog war der Generalintendant und der hat größten Wert darauf gelegt, dass man kein Fernsehen machte, weil er seine Schäfchen immer um sich versammelt wissen wollte. Also, dass ich Fernsehen machen konnte, war immer eine Ausnahme. Und ich habe auch gar nicht die Zeit gehabt dafür, weil ich habe zu viel Theater gespielt.
So, ich schaue mir nochmal dieses Foto hier an, weil das ist Mai 1944, da ist meine Mutter geboren. Vielleicht war es sogar genau an dem Tag aufgenommen. Das ist dann immer wieder so interessant, wenn man mit Menschen spricht, die einfach schon eine sehr lange Zeit erlebt haben und auf dieser Welt sind. Gibt es etwas, was Sie jetzt rückblickend auf Ihr Leben ja dankbar sagen können?
Ja, ich kann wirklich dankbar sagen, dass es mir möglich war, den von mir geliebten Beruf zu ergreifen und auszuüben und dass ich innerhalb des Berufes nach oben klettern konnte. Das ist also reichte bis zum allerersten Deutschen Theater in Berlin zu kommen, dort geschätzt zu werden, dort wunderbare Rollen zu spielen. Eine Zeit, die es so, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Das Theater hat die Wichtigkeit verloren. Damals gab es Vergleiche mit anderen Stücken an anderen Bühnen. Da wurde es so und so und so gemacht. So wurde es in Berlin gemacht. Und diese Wichtigkeit hat das Theater nicht mehr. Es ist längst abgelöst worden von Film und Fernsehen. Fernsehen natürlich in allererster Linie. Und dann gibt es solche Dinge wie Podcasts und andere Schrecklichkeiten.
Ist es so schrecklich?
Ja, der Schauspielerberuf ist ein anderer geworden. Und die Wichtigkeit des Theaters gibt es so nicht mehr. Ich erinnere mich, dass in der Zeit, als ich fleißig war am Theater hier in Berlin, gab es Besprechungen im Rundfunk, Besprechungen im Fernsehen über Stücke, über Auslegungen. Schauspieler wurden gefragt, wie sehen sie ihre Figur innerhalb dieser Aufführung und so. Und ich glaube, das ist heute nicht mehr wichtig. Heute sind die elektronischen Medien haben gewonnen.
Sie haben gewonnen. Aber jede Zeit hat irgendwie so sein Medium vielleicht. Und es ist spannend, was da wieder nochmal in den nächsten Jahren dann
natürlich
wieder passiert.
Natürlich, das heißt nicht, dass es nicht wieder an Wichtigkeit gewinnt und dass die Zeitläufe einfach anders sind. Und man kann es heute nicht voraussagen, weil man gar nicht ahnt, was alles möglich ist. Das haben wir mit all den elektronischen Medien ja auch nicht voraussehen können.
Und Sie haben jahrzehntelang sehr viele Entwicklungen miterlebt, auch dann in Ihren Rollen mitgestaltet. Und das können auch nicht viele, so lange dabei zu bleiben. Vielen Dank, Jürgen Thormann.
Es war mir ein Vergnügen.
Ja, uns auch.
Ja. Genau. Vielen Dank, Jürgen Thormann. Es ist echt irre. Man hört, man lauscht auch wieder. Ich hatte das damals bei Wolfgang Dräger schon so, wie eindrücklich der diese Kriegsgeschichten, Erlebnisse beschrieben hat.
Unglaublich, hier, das ist intensiv. Wahnsinnig. Ja, ja. Und wie er darüber redet, ja.
Und auch so demütig ist Jürgen Thormann immer, wenn er erzählt. Das finde ich immer faszinierend. Also Wahnsinn. Und 96 Jahre ist natürlich ein tolles Alter. Mhm. Und so muss man es vielleicht auch sehen, ne? So traurig das alles ist. Die Stimme bleibt uns ja in den unzähligen Hörspielen, in den ganzen großartigen Synchronfassungen und ein bisschen ja auch hier bei uns im Bobcast. Also nochmal danke für alles, Jürgen Thormann.
Ja, und danke auch Ralf für das wirklich großartige Gespräch und an unsere Produktion für diese Sonderfolge. Wir hören uns wieder, und zwar nächste Woche schon, mit unserer Besprechung zu den Musikpiraten. Macht's gut. Ciao.
Tschüss. Podcast mit Pechlin und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Pechlin und Andreas Fröhlich. Archimedes Fürst.